weiß nicht, wie es euch geht. Mir gefällt sehr den Stil von unserem Kardinal Schönborn, seine Art und Weise zu predigen, weil total seine, gerade auch über das Gebet nicht, weil gerade seine Haltung der Demut so gut rüberkommt, finde ich nicht. Er ist so ein schlichter, einfach als total tiefer Mensch, ich meine, nicht irgendjemand, nicht, der hat den Katechismus geschrieben, persönliche Freund von ein paar Päpsten, aber er ist sowas von einfach so, hat mich immer sehr, sehr beeindruckt für seine Demut. Und ich glaube, gerade wenn wir über das Gebet sprechen, ist das eines der wichtigsten Herzenshaltungen überhaupt, nicht? Das ist einfach, dass wir zu Gott kommen, wie wir halt sind, dass wir uns nichts vormachen müssen. Und deswegen glaube ich, ist auch jemand, der ein tiefes Gebetsleben hat, gerade weil er nicht eingeschnappt ist und denkt, er ist irgendwas, was er eigentlich gar nicht vielleicht ist, sondern nicht, er kommt zu Gott eben mit seinen 2 Fischen und 5 Broten, die er halt hat. Und das macht, glaube ich, Gebet eigentlich relativ einfach. Also in einem nicht unbedingt Sinn von leicht, nicht, weil Katechismus schreibt auch vom Kampf des Betens. Er hat den Katechismus mitgeschrieben, vielleicht kommt das auch von ihm, dieser Satz. Aber einfach in dem Sinn von nicht kompliziert, nicht, weil wir halt nicht beten müssen wie die Teresa von Avila oder der Evagrius Ponticus oder halt irgendjemand, sondern wir müssen halt beten, wie wir beten können. Nicht? Das ist das Einzige, was von Gott erwartet von uns, ist, dass wir zu ihm kommen, wie wir halt sind, authentisch sein, halt auch gerade im Gebet, keine Gebetsmasken aufziehen, auf einmal Stimme wechseln und irgendwie verkrampft versuchen, irgendwas. Nicht, das ist es ja gerade nicht, sondern es ist ja einfach diese einfache zu ihm kommen, wie man halt ist. Und vielleicht manchmal ist eben unser Gebet, Herr, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das halt jetzt funktionieren soll. Und ich merke auch so länger man betet, auch wenn ich selber angeblich ein Profi sein sollte nach so vielen Jahren Gebet und so viele Stunden jeden Tag, aber man merkt doch immer wieder, man hat fast den Eindruck, man steht am Anfang. Natürlich ist es nicht so, weil Gott auch einen führt und leitet und so. Aber letztendlich, ich glaube, Gott zeigt uns auch schon mal, ich bin hier Gott und du bist eben nicht Gott und du kannst nicht erwarten, dass du Gott irgendwie Kontrolle hast, ja, also dass das alles, das Gebet so, okay, jetzt funktioniert wie ein Gespräch, es geht noch nicht mal mit meiner eigenen Ehefrau oder mit meinen Kindern, also das Gespräch, ich kann man nicht einfach steuern, nicht, also wie das jetzt funktioniert und schon gar nicht mit Gott nicht und deswegen glaube ich, die beste Haltung, die man hat, ist immer auch mit diesen schlichten Haltung der Demut und zu kommen mit das, was man hat, nicht das, was man nicht hat. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, dass der Father Stan Fortuna, ein Franziskaner-Pater der Erneuerung aus New York City, der so manchmal bekannt ist als der Rapper-Priester, aber er sagte mir, ich bin zuerst Priester und ich mache auch Rapmusik, bei TV vom Fass gesprochen hat. Und er sehr schön auch immer sagte, nicht über das Gebet, ich bete halt, wie ich kann und nicht, wie ich nicht kann. Nicht? Und manchmal ist mein Rosenkranz, jemand hat gefragt, wie betest du einen Rosenkranz? Und sagt, ja, sehr unterschiedlich. Nicht? Manchmal ist es ein gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Und manchmal ist es ein gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Und dann manchmal ist es ein, nicht, es ist ein, mehr ein, also jedes ist ein, da dauert 3 Aves, dauern dann 2 Stunden, weil er einfach so mühsam ist. Und also und mir hat es sehr gefallen, also seine Haltung einfach, okay, I pray as I can and not as I can't. Also ich gebe halt meine 2 Fische und 5 Brote, wie ich halt gerade drauf bin. All das, was ich halt bin, soll ich halt zum Gebet bringen. Gut, gehen wir zu unserer nächsten Stelle und ich möchte euch vorschlagen, diese Exerzitien, die sich sehr stark in der zweiten Woche irgendwie bewegen, also dieses tiefere Kenntnis von Jesus, aber auch, wo Ignatius vorschlägt, ein paar Meditationen über, also auch die Entscheidung für Gott nicht zu erneuern, das dann zwar vertieft wird in der dritten und vierten Woche, aber letztendlich die wichtige Woche, also die wirklichen wichtigen Dinge, gut, ist am Ende der ersten Woche mit der Neuausrichtung, mit der Beichte und so, aber das wirklich Wichtige passiert halt auch in der zweiten, wo man eine tiefere Kenntnis von Jesus sucht und dann aber auch ein paar Entscheidungen trifft in seinem Leben. Nicht? Und genau, das wollen wir halt auch den Herrn bitten und dazu sollen auch diese Betrachtungen uns helfen. Ich möchte eben euch vorstellen, Markus Kapitel 10, 17, eine sehr bekannte Stelle, die es auch gibt in Matthäus Evangelium, zwar nicht so ausführlich, das ist interessant, dass Markus hier mal ausführlicher ist als der Matthäus, normalerweise ist es andersrum. Im 16 in Matthäus ist es und in Markus ist es 10, 17. Der Markus hat ein paar Nuancen, dass der Matthäus nicht hat. Als er sich auf den Weg machte, lief jemand auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesus antwortete ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Die Gebote kennst du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, du sollst niemand berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Interessant, dass er sozusagen das nochmal betont, indem er es am Ende stellt. Nicht dieses Ehre deinen Vater und Mutter, ist eigentlich viertes Gebot und er betont es nochmal am Ende. Er antwortete ihm: Meister, das alles habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sah Jesus ihn an, auf Griechisch steht hier, also hier steht, da sah Jesus ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, griechisch noch eine Nuance, da schaute ihn Jesus an, blickte ihn an, gewann ihn lieb und weil er ihn liebte, sagte zu ihm, nicht, das ist noch eine schöne Nuance, dass da ist. Also er sagt nicht einfach er sagte jetzt Folgendes, sondern weil er ihn liebte, sagte er, das kommt besser auf den griechischen Urtext rüber oder den Text, den wir vermittelt haben auf Griechisch. Eines fehlt dir noch, geh, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du deinen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Bei diesem Wort wurde der Mann betrübt und ging traurig davon, denn er besaß viele Güter. Und jetzt würde ich auch gerne diese Evangeliumstelle im Hinblick auf eines dieser achter Laster, die Habsucht, stellen wollen. Allerdings, wo wir auch gesagt haben, die Reinigung betrifft sich nicht unbedingt auf das Gut selber, manchmal auch nicht, gewisse Dinge, die wir loswerden müssen, vielleicht, sondern vor allem auf die Begierde und die innere Haltung. Und eben gewissermaßen, wenn man das ausbreiten möchte, diese Idee von Besitz ergreifen, ist ja jede Sünde das letztendlich. Ja. Also diese Habsucht könnte man auf jede Sünde ausweiten, weil es ist dieses Heranreißen wollen des Apfels. Oder nicht, also diese Prototyp von Sünde im Genesis, das wir finden. Also nicht sich beschenken lassen, sondern Dinge an sich reißen zu wollen. Deswegen auch Johannes Paul II. Sagte, jede Sünde hat eine andere Sünde in sich verborgen. Und das ist ein Mangel an Dankbarkeit Gott gegenüber. Nicht, man möchte selber sich beschenken lassen oder bestimmen, was einem beschenkt wird. Und zweitens ein Mangel an Vertrauen. Nicht, weil wir nicht wirklich vertrauen, dass Gott uns glücklich machen will. Deswegen muss ich jetzt selber in den Prozess eingreifen. Gut, und hier haben wir jetzt diese Stelle und ein paar Gedanken vielleicht dazu. Erstmal, also wir haben gerade diesen Text, der Text kurz davor ist Ehescheidung, diese Fragestellung und Jesus und die Kinder, die zu ihm kommen und danach spricht er über die Gefahr des Reichtums, was aber klar ist in diesem Kontext. Nicht, also da blickt Jesus um sich und sagt zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ja in das Himmelreich Gottes kommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte, da wandte sich Jesus noch einmal an und sagte, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Da erschraken sie noch viel mehr und sagten zueinander, wer kann dann gerettet werden? Jesus blickte sie an und sagte, bei Menschen ist das unmöglich, doch nicht bei Gott. Denn bei Gott ist alles möglich, nicht? Und dann relativiert er nicht seine Aussage von vorher, aber doch stellt er es in einen richtigen Kontext, glaube ich, dass man besser versteht, um was es geht. Also dass Gott, für Gott ist alles möglich und letztendlich, also dieses, es geht wieder um die Armut im Geiste auch, ja? Manchmal auch eine äußere Armut, aber auch vor allem die Armut im Geiste. Gut. Obwohl es wahrscheinlich auch immer wieder auch gut in sich zu erinnern, nicht ist an der kirchlichen Soziallehre, über wie man das verstehen ist, die soziale Gerechtigkeit, die Solidarität, nicht die Prinzipien, die auch unser Verständnis vom achten Gebot ausmacht. Nicht? Das ist halt Privateigentum, Kirche immer Verteidiger des Privateigentums. Zweites Prinzip ist Solidarität, nicht? Also die universelle Bestimmtheit aller Güter, dass wir letztendlich nicht die letzte Beherrscher sind von allem, was wir besitzen, sondern letztendlich auch nur Verwalter sind, irgendwie auf der Erde. Und drittens die Gerechtigkeit. Nicht? Diese drei Prinzipien sind ein wichtiger Teil der sozialen Gerechtigkeit. Anyway, aber das nur so ein bisschen am Rande. Also ein paar Gedanken. Erstens, als er sich auf den Weg machte, lief jemand auf ihn zu. Und für mich bringt das andere Assoziationen hoch mit sich, nicht? Weil warum rennt jetzt jemand auf Jesus zu? Ja, weil es offensichtlich irgendetwas gab, das sie angezogen hat. Nicht? Da muss irgendwas gewesen sein in der Persönlichkeit von Jesus, wie er war, was ausstrahlte, was er sagte, was Menschen dazu brachte, auf ihn irgendwie zuzukommen. Nicht? Was der Kardinal heute erwähnt hat, diese Stelle, die zwei Jünger, die eigentlich die Jünger von Johannes sind, den Täufer, und dann Jesus nachfolgen und dann irgendwann Jesus sich umschaut und sagt, okay, also was wollt ihr denn eigentlich? Wen sucht ihr? Und dann sie dann antworten, wo wohnst du? Oder die Tempelgarde, die geschickt worden ist, von einem hohen Priester Jesus gefangen zu nehmen, die dann zurückkommen ohne Jesus. Und dann werden sie gefragt, warum habt ihr ihn nicht gefangen genommen? Und dann sagen sie, geben sie als Antwort, ja, niemand spricht wie dieser Mensch. Nicht? Da war irgendetwas, eine Präsenz, eine Gegenwart, eine Tiefe, nicht? Das muss irgendwie also etwas ganz Besonderes gewesen sein, dass es Menschen so... Und gerade wenn man denkt an die Tempelgarde, ich meine, das ist Befehlverweigerung. Ich meine, das war ja keine Kleinigkeit, jetzt nicht mit Jesus zurückzukommen. Nicht? Aber irgendwas hat sie halt so bewegt. Nicht? Dieses, da war etwas über diesen Menschen. Oder Johannes 3, Nikodemus, nicht? Der kam bei Nacht, wiederum dieses Nachtlicht, Nacht und Tag und Nacht, im Beispiel von Johannes. Er kam bei Nacht zu ihm und sagte, Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Diese Sehnsucht, zu Jesus zu kommen, mit ihm zu sprechen. Oder die eine Frau, die Sünderin, sie trat an ihm heran und wusch seine Füße mit ihren Tränen. Oder die andere Jünger Philippus, der seinen Bruder Nathanael oder seinen Freund Nathanael Bescheid gibt über Jesus, dass er ihn jetzt also kennengelernt hat. Und dann fragt Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und dann sagt Philippus einfach, ja, komm und sieh. Nicht? Komm und schau es dir selber an. Also, da war etwas, was Menschen einfach zu Jesus hingeführt hat. Und dann kommt das Zweite, also guter Meister, was muss ich tun? Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Nicht? Das heißt, es schien nicht nur irgendwie eine Anziehung zu sein, interessante Persönlichkeit, Neugierde, den möchte ich mal irgendwie kennenlernen, sondern es war also der hat irgendwie Antworten auf ganz tiefe Fragen, die ich habe. Ja? Oder vielleicht hat diese Gegenwart Jesu erstmal überhaupt diese Frage ausgelöst. Da muss etwas gewesen sein in der Art und Weise, was Jesus gesagt hat, wie er war, was er gepredigt hat, dass Menschen eigentlich in eine Tiefe hineingeführt hat. Nicht? Wir merken das auch an verschiedenen anderen Stellen. Petrus nach dem wunderbaren Fischfang, wobei es man da noch vielleicht noch mehr verstehen kann. Nicht? Aber seine Reaktion ist dann eben nicht zu sagen, Jesus, wir sollten doch über unser Geschäft reden. Ich weiß, jetzt sehe ich doch, dass du etwas über Geschäfte verstehst, sondern seine Reaktion, er fällt auf seine Knie, genauso wie der hier, und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Nicht, also er ist ein ganz anderes Level auf einmal. Nicht, also irgendwie, weiß nicht, wie es euch geht, es gibt manchmal Unterhaltungen, wo du hast, und es ist total oberflächlich. Also das bleibt völlig an der Oberfläche. Man redet über, keine Ahnung, die schlimmste Erfahrung, dass ich mal davon hatte, war bei dem Feinschmecker des Jahrespreises in Wien, wo man mich neben eine Dame gesetzt hat. Gut, ich glaube, es war aber nicht eine Oberfläche. Sie hatte Angst, glaube ich, halt ins Gespräch zu kommen. Und deswegen hat sie tief Luft eingeholt und 4 Stunden später bin ich dann gegangen, weil ich wirklich kein Wort sagen konnte. Also es war einfach nicht der herrliche Kaviar auf diesen ausgetrockneten Rhabarberblättern mit den Innereien von der Schnecke. Die waren einfach herrlich, ja, anscheinend. Aber gut. Also manchmal hat man so Gespräche, die zu nichts führen, scheint es. Ja? Aber irgendwie mit Jesus war das ganz anders. Ich war mal bei einer Predigt von einem Erzbischof Lackner, Franz Lackner, der jetzt Erzbischof ist in Salzburg, als er noch Weihbischof war in Graz, Zackau. Und er erzählte nicht in der Predigt, er sagt, ja, ich kenne nicht sehr viele Menschen, die wirklich, also viele Leute reden über Gott, nicht, aber so wirklich Menschen, die so, wenn sie über Gott reden, meinst du, merkst, also das ist auch jemand, der mit Gott redet, nicht, und das können nicht viele, meinte er, nicht, also, aber ich kenne da so einen Pfarrer in der Steiermark, nicht, und da hatte mir begonnen zu erzählen, seine Predigt nachher, bin ich nach der Messe zu ihm gekommen, ich sage, es da, meinst du den Pfarrer Kanzel? Und er sagt, ja, genau, den meine ich, ja, genau, den meine ich. Weil es ist unmöglich, mit denen nicht über Gott zu reden. Nicht? Also du kommst dahin, ich war jetzt gerade wieder dort, habe einen Eingetrag in seine Pfarre gehalten, und es ist unmöglich, mit denen, also über irgendwas, das mit Gott zu tun hat. Und das ist irgendwie überhaupt nicht gekünstelt. Das ist, wie sagt man, es ist ganz ehrlich einfach. Und das ist, ich kann mir vorstellen, dass es bei Jesus, also es war wahrscheinlich ziemlich unmöglich, einfach rein oberflächlich mit ihm zu sein, sondern die Begegnung mit ihm hat zu einer Tiefe geführt. Nicht? Und das, was wir jetzt auch bitten wollen in diese Betrachtung, nicht wahr? Weil nochmal, das Wort Gottes ist ja nicht irgendwie okay da eingefroren in der Vergangenheit, sondern es möchte ja sozusagen, es springt aus dem Seiten heraus und möchte mich heute in diesem Moment auch in den Exerzitien hier ansprechen. Nicht? Der Herr will auch diese Worte zu mir sagen, eigentlich, nicht? Also, was suchst du? Oder wen nennst du gut? Nicht? Und wir wollen auch zu ihm, Jesus, kommen und ihn bitten, zu ihm zu Füßen fallen und sagen, nicht, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was muss ich tun? Und dann, interessant, also es geht nicht um irgendetwas zu tun, nicht was muss ich tun so generell, sondern was wäre jetzt ein guter Job oder was wäre eine gute Entscheidung für die richtige Frau oder so, sondern was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er geht wirklich zu der tiefsten Frage überhaupt gleich. Und das ist interessant, weil man, wenn man redet von Umkehr von einem Menschen, auf Griechisch, der Wort gefällt mir sehr oft auf Griechisch, weil es heißt Metanoia. Und Meta heißt Wechsel, neuer, nous ist der Verstand. Nicht? Das heißt, der erste Schritt in die Bekehrung ist immer ein Wandel oder eine Bekehrung der Art und Weise, Dinge zu sehen. Nicht? Also ich sehe etwas anders. Und das führt dann zu einem anderen Tun. Also es ist nicht in erster Stelle das Tun, das im Vordergrund steht, sondern in erster Stelle, ich sehe etwas neu, ich sehe etwas anders, ich begreife etwas anders, ich sehe ein Werk, den ich vorher vielleicht nicht gesehen habe. Und dann, ich entscheide mich in der Freiheit, dann auch den zu tun, nicht weil ich diesen Gesinnungswechsel in mir vollzogen sehe. Und das, was, glaube ich, halt auch hier irgendwie passiert, also irgendwas hat ihn ja dazu geführt, zu Jesus zu kommen, okay, was muss ich tun, das ewige Leben zu erlangen? Diese Frage hat ihn sehr stark bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an den Film von Mel Gibson, Die Passion, und ob das euch ob ihr das gemerkt habt, aber es ist sehr gut gemacht, dieser Aspekt, finde ich, von dem Film, dass jedes Mal, dass jemand Jesus begegnet, also besser gesagt, dass es einen Blickwechsel gibt zwischen Jesus und jemand in dem Film, kommt es bei diesen anderen Menschen zu einer Entscheidung. Für Jesus oder gegen Jesus. Das ist ein sehr künstlerisches, sehr gelungenes Ding in dem Film, finde ich. Weil das halt auch irgendwie passiert, nicht? Also Jesus provoziert auch irgendwie, nicht durch seine Person. Ich glaube, natürlich nicht in einer Art und Weise, dass jetzt die Freiheit zerstört oder jemand überrumpelt, das sehen wir ja auch, das sehen wir auch in diesem Beispiel, nicht? Also die Freiheit wird gelassen, aber doch stellt er jetzt tiefe Fragen oder führt dazu, eine tiefe Frage zu stellen. Was ich aber auch wiederum sehr schön finde, weil es ungeheuer die Freiheit oder ein Zeichen ist, dass jemand die Freiheit von jemandem respektiert. Nicht? Also er führt diese Menschen dazu, sich selber Fragen zu stellen. Und das macht er noch nicht mal hier in erster Stelle. Gut, da kommen auch die Worte nachher, aber erstmal offensichtlich in irgendeiner Art und Weise, wie er halt war, hat er diesen anderen Menschen zu einer Frage gebracht. Und nochmal, das ist was diese, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wer das gesagt hat, das ist ein ganz alter Spruch, auf jeden Fall, so leben, dass die Menschen uns fragen, nicht, dass die Menschen uns fragen. Das ist eigentlich die beste Form des Apostolats, nicht, dass man so lebt, dass einem gefragt wird, warum lebt ihr denn so? Warum seid ihr so? Und das ist, glaube ich, auch, was Ignatius von Antiochia meinte, als er sagte, der Glaube wird mehr weitergegeben durch Worte, mehr als durch Worte, durch Anziehung. Natürlich sieht man auch dann das Risiko, dass Gott alle eingeht, nicht mit dem, weil natürlich dann derjenige auch sich entscheiden kann gegen ihn. Und das passiert ja auch in seinen eigenen Reihen, der Judas, der weggeht, nicht allein einer der 12 Apostel. Also sein eigenes Volk, das sich anscheinend zum großen Teil damals von ihm eigentlich abgewandt hat. Gut. Dann vielleicht ein anderer Aspekt, gleich die Frage von Jesus, was nennst du mich gut? Nur Gott ist gut. Und ich glaube, was er, also mir so eingegangen ist wenigstens, oder was ich hier so sehe, warum er das, scheint ein bisschen geheimnisvoll zu sein, nicht, weil er ja selber Gott ist. Also warum sagt er das überhaupt? Aber ich glaube, er sagt es, weil er nochmal sicherstellen möchte, dass die Motivation für das Nachfragen und eventuell Umkehren auf ein sicheres Fundament steht. Es geht eben um Gott. Also der Grund, warum er jetzt zu Jesus kommt und ihm vielleicht nachfolgen, darf nicht um irgendwelche persönlichen Interessen gehen oder um falsche Motivationen. Nicht die Gründe, der Grund dahinter, also muss der richtige sein. Nur Gott ist gut. Also guter Meister darf nicht ein guter Meister, nicht du bist so toll, du kannst so toll reden und so toll dies und jenes, sondern darum geht es nicht und soll es ihm nicht gehen. So lese ich das wenigstens. Es geht eben um Gott. Und dann auch sehr schön, wie Jesus ihn langsam führt. Nicht? Er sagt ihm erstmal, okay, du kennst die Gebote. Was soll ich tun? Du kennst die Gebote. Und das ist ja auch eine Frage, wir sehen das auch manchmal, nicht? Wenn jemand so gerade den Weg mit Gott beginnt und fragt, wie kann ich erkennen, was Gott von mir überhaupt will? Ja, natürlich ist die erste Antwort ist genau das. Also erstmal, es gibt objektive Kriterien, ja, bevor du überhaupt anfängst mit Unterscheidung der Geister und erstmal, es gibt objektive Maßstäbe, nicht das, die wir heute auch gehört haben, das Ja zu Gott, das Ja zu den Liebe zu den Eltern, das Ja zum Leben, das Ja zu, also diese 10 Gebote, das sind erstmal objektive Maßstäbe, zu wissen, was richtig und was falsch ist, nicht? Habe ich mal erzählt, glaube ich, ein paar von euch diese Geschichte von diesen einen Mann, der dann ganz begeistert zu mir kam in der Medjugorje und völlig überzeugt war, dass Gott jetzt wollte, dass er diese Frau heiraten sollte. Nicht? Und er hat noch nie so tief mit jemandem beten können wie mit der und ganz, ganz tiefe Ebene verbunden und die Mutter Gottes persönlich hat es ihm gesagt, dass er jetzt sie heiraten sollte. Problem war, die beide waren verheiratet, hatten beide Kinder, die noch ziemlich klein waren. Was sprachlos, nicht? Was soll man sagen? Also Paulus zitieren, wenn ein Engel des Lichtes euch ein anderes Evangelium verkündet, als was ich euch verkündet habe, ja, dann anathema sit, also harte Worte, lass ihn ins, das waren so früher, es macht die Kirche nicht mehr, aber als so Glaubenssätze, wer das nicht glaubt, anathema sit, also mehr oder weniger, lass ins, also anathema ist Verdammnis, nicht lass ihn ins, in die Unterwelt hineinfallen sozusagen, also ein bisschen stark ausgedrückt, aber es war eine Art und Weise zu sagen, also hier, das ist jetzt der Weg, das ist die Richtung. Und das sagt Paulus, genau das sagt Paulus, nicht, wenn jemand anders ein anderes Evangelium, obwohl ein Engel des Lichtes ein anderes Evangelium verkündet. Und das kann natürlich passieren, dass manchmal jemand, okay, es scheint ganz offensichtlich zu sein, man fühlt es und spürt es, aber es geht ganz offensichtlich gegen die Gebote Gottes. Es kann nicht von Gott sein. Ganz klar. Und deswegen geht Jesus auch erstmal diesen Weg, nicht? Es geht erstmal um die objektive Maßstäbe. Das Grundfundament. Und dann können wir reden über weitere Akte der Großzügigkeit, ob du halt weitergehen willst, ob die Berufungsfrage dann kommt, nicht wie es bei ihm dann gekommen ist. Aber erstmal muss das stehen bleiben und das und also langsam pädagogisch. Und er antwortete ihm: Meister, das alles habe ich von meiner Jugend aus anbefolgt. Und dann kommt halt diese Reaktion, da sah Jesus ihn an, gewann ihn lieb und weil er ihn liebte, sagte es ihm: Eines fehlte noch, geh, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und ich denke, diese Reaktion ist einfach von Jesus auch irgendwie sehr schön, nicht? Weil er merkte, er hat einen jungen Mann vor sich, der sehr, eine noble Gesinnung hatte, eine edle Gesinnung eigentlich, nicht? Ich könnte nicht sagen, ich habe alle Gebote gehalten von meinen Jugend an, also das war eine ziemliche Leistung, dass der da gemacht hat. Und trotzdem, und dann sagt halt Jesus nicht, also okay, also er gewann ihn lieb, er merkte, wow, das ist jemand, der wirklich es ernst meint mit Gott und das ist ja wunderbar und wunderschön. Aber zugleich merkte dieser junge Mann, dass anscheinend, das ist übrigens auch öfters mal ein Zeichen für eine Berufung. Also ich habe jetzt alles gemacht und was normal, also eigentlich als Christ ich normalerweise machen sollte, aber irgendwie, es fehlt mir immer noch irgendwas. Also irgendwas fehlt mir da. Also ich habe irgendwas. Und in diesem Fall war es halt dann der Herr, der ihn beruft, ihn wirklich enge Art und Weise nachzufolgen. Jetzt, unsere Berufungsentscheidungen in all diesem Raum sind es gefallen, also das ist nicht eine Frage für uns. Aber ich glaube halt schon, die Frage kommt trotzdem an uns immer wieder, nicht? Also dieses eines fehlte noch, geh, verkauf alles, was du hast, ist immer wieder die Frage, was ist das in mir, das ich nicht verkaufen will, nicht? Und das kann schon auch die inneren Sachen sein, der Egoismus, der Stolz, also die Achtlaster, von denen wir da vorgesprochen haben, nicht? Die Habgier, der Zorn, die Unzucht, die Traurigkeit, die Arkadia, was auch ein echtes Laster ist, nicht manchmal. Ich glaube, die Arkadia ist eines der gefährlichsten überhaupt, wahrscheinlich, weil es uns paralysiert und wir machen nichts mehr und ist eh alles egal. Und nicht jemand, der zornig ist zum Beispiel oder der einen anderen Laster, der hat wenigstens etwas, an das er noch irgendwie sich aufreibt, nicht? Und wer merkt, okay, und das gibt aber die Arkadia, deswegen ist sie so schwierig zu überwinden, weil sie uns so einfach runterzieht und paralysiert ein wenig. Also, verkauf alles, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Das heißt, der Herr, also was war sein Problem? Er hat zwar alle Gebote gehalten, aber also sein Hauptlaster war offensichtlich seine Anhänglichkeit an den Dingen. Er ging betrübt und traurig davon. Das ist genau, was die Kirche, was die Wüstenväter ja sagen. Gerade dieses nicht etwas tun können, nicht erfüllte Begierde kann auch zu Traurigkeit führen. Nicht, wenn er, also er wird gerne eigentlich, es ist jetzt verdrängt, also etwas, wenn ich merke, weil die Motivation dann nicht richtig stimmen würde. Nicht, ich müsste es jetzt verdrängen, meine Sehnsucht nach diesen Gütern, und das führt dann zu Traurigkeit. Und ein Mangel an Großzügigkeit auch führt ja sehr oft zu Traurigkeit. Nicht, dieses Anhänglichkeit an den Dingen, und ich weiß ganz genau, das sollte ich jetzt den Herrn geben, aber irgendwie will ich trotzdem nicht. Und dann ist man traurig eigentlich. Und das ist schon irgendwie merkwürdig, da sind wir schon irgendwie merkwürdige Geschöpfe, dass wir eigentlich, Gott möchte uns glücklich machen, uns befreien und innere Freiheit schenken, aber irgendwie dieses Mangel, vielleicht ist es auch dieses Mangel an Vertrauen wieder, nicht, dass der mich wirklich glücklich machen wird. Und trotzdem geht man dann traurig weg. Also er bittet von mir, schenk mir diese Überwindung des Stolzes. Nicht? Schenk mir diese Anhänglichkeit, dass du hast an diese eine Sache. Schenk mir dass du ein bisschen netter wirst mit deiner Schwiegermutter oder diese Problemperson in deinem Leben oder was auch immer. Und man geht traurig weg, weil man es eigentlich letztendlich doch nicht den Mut aufbringt, das zu tun. Und das ist schon ein bisschen eine traurige Geschichte eigentlich, wie das endet, nicht? Bei diesem Wort wurde der Mann betrübt und ging traurig davon, denn er besaß viele Güter. Aber Jesus spricht ihn an genau dort, wo sein größtes Problem war. Und das macht er, glaube ich, auch uns nicht. Und das sollen wir, wenn wir jetzt zum Gebet gehen, ist meine Einladung an uns alle, dass wir uns hinterfragen lassen von Gott. Nicht? Also, dass wir uns auch ihm, dass wir zulassen, dass er uns ein bisschen nachbohrt, genau dort, diese Stelle, vielleicht ist es bei uns nicht die Habsucht, vielleicht ist es irgendwas anderes bei uns. Nicht? Aber dass wir ihn zulassen, dass er danach fragt. Nicht? Also verkauf doch das und komm und folge mir nach. Also nochmal, diese Meditation, auch die Idee von Ignatius der zweiten Woche, ist auch schon zu einer Entscheidung zu kommen für den Herrn. Und diese Entscheidung ist vielleicht, muss noch gestärkt werden und alles, und wir brauchen auch das Vertrauen und wir brauchen seine Hilfe, dass sie dann fester und tiefer wird, aber sie muss halt irgendwann mal fallen, nicht? Und dann mit diesem, in seine Hände natürlich das Ganze legen, nicht? Das schaffen wir nochmal, das schaffen wir nicht alleine. Aber genau, und das wollen wir jetzt auch in die Hände der Mutter Gottes legen, an diesem Vorabend von Advent, dass wir auch bereit sind, Jesus zu suchen, zu ihm zu kommen und auch ihm zu sagen, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Wir hätten jetzt eine Pause und dann, also ich würde vom 9 bis 10 aussetzen in der Kirche natürlich, wenn jemand vorher gehen möchte, bitte gerne, aber ab 9 wäre dann Anbetung in der Kirche. Der liegt da oben.
Auf dem Ding. Ja. Vorher gehen will, der Schlüssel liegt da oben auf so einem Pfosten.
Also bei der Tür.
Da muss man so ein kleines Schloss aufmachen.